Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallo, Party People.
Hallo, wieso denn Party People?
Ich wollte heute irgendwie anders starten. Auch wenn wir gerade eher wie so Grannies aussehen. Ich habe ja auch meine Brille heute auf, meine Wärmeflasche.
Ohne Witz, ey, wir sehen richtig aus wie so Grandmas. Ich liege hier auch so im Bett. Haare habe ich jetzt mal zugemacht, weil die mich nerven. Schon abgeschminkt, geduscht, fertig vom Leben. Es ist dunkel. Wir könnten eigentlich direkt schlafen gehen danach, oder?
Ja, vor allem heute war tatsächlich auch wieder einmal, als ich hier das Setting aufgebaut habe, wo ich mir so dachte, na Gott sei Dank, filmen wir uns nicht mehr.
Ja, wirklich. Ich bin ja jetzt sogar zu voll geworden, um das Stativ aufzustellen fürs Handy. Ich lehne das jetzt nur noch an den Laptop.
Geil. Ey, man wird immer fauler und fauler. Aber heute dachte ich mir so, ach komm, okay, den Mikrofonarm hinhalten ist auf jeden Fall schon mal gut. Oder halt nicht hinhalten, positionieren. Weil ich dachte, okay, ich habe jetzt auch keinen Bock, das Mikrofon zu halten. Aber ja, ist auf jeden Fall, man wird halt einfach immer fauler. Und ich glaube, es liegt aber gerade auch wirklich an dem Frühdunkelwerden.
Ja, und ich habe ja heute auch die Folge geschnitten für morgen. Irgendwie kurz vor knackig dieses Mal. Aber die war ja nicht so lang. Und da ist mir auch aufgefallen in der Folge, dass du irgendwie sagst, ja, ich habe jetzt mir mal vorgenommen, wieder die kalte Novemberluft zu schnuppern und rauszugehen, spazieren oder joggen. Jetzt meine Frage. Was hast du davon gemacht? Oder hast du gar nichts davon gemacht?
Natürlich habe ich, Spannung, gar nichts davon gemacht. Aber weißt du wieso? Ich weiß ja noch, als wir beide letzte Woche die Folge aufgenommen haben, war geiles Wetter. Also nicht als wir aufgenommen haben, weil da war es schon stockdunkel, aber davor war so ein geiler Sonnenuntergang, blauer Himmel, rötliche Verfärbung. Mm, ja. Und als ich aber an dem Donnerstag, wo ich es mir vorgenommen habe, nach Hause kam, es war einfach nur graue Suppe. Es war komplett graue Suppe. Du hast den Feldweg schon gar nicht mehr gesehen, wo ich mir dann echt so dachte, ich bin so aus dem Auto ausgestiegen, hab da auf diese Feldfläche geguckt und dachte mir so, okay, man sieht da halt einfach gar nichts. Und irgendwie ist, das lädt nicht ein, spazieren oder joggen zu gehen. Und deswegen habe ich kurzzeitig gedacht, ob mir irgendjemand ein Zeichen geben möchte mit, lass es einfach ganz bleiben. So, der Wille war da, aber nee, leider nicht.
Na, okay. Dann gucken wir nochmal nächste Woche. Nee, ich nerv dich jetzt nicht.
Aber ich bin so ein Gutwettermensch. Also, ich brauche schon so geile Natur oder so ein geiles Spektakel, damit ich auch sage, boah, ich bin jetzt gern draußen und schaue es mir an. Und so eine graue, neblige Wand ist halt dann schon ein bisschen öde.
Aber heute war ganz gut. Also, heute Mittag.
Was?
Ja, es war jetzt kurz mal Sonne. Und es war nicht regnerisch und auch jetzt nicht so kalt, doch?
Krass, dann hatten wir auf jeden Fall anderes Wetter. Weil bei mir ist heute auch den ganzen Tag nur grau. Keine Sonne, kein gar nichts.
Okay.
Warst du deswegen joggen?
Ja, und weil ich das gehört habe, dass du das gesagt hast und ich war so, hey, ich könnte jetzt auch mal wieder joggen. Und da es direkt vor der Haustür ist, dachte ich so, ja gut, dann warum Zeit verschwenden, um irgendwo hinzufahren und die Action zu haben, so in der Mittagspause und so. Und es war auch echt ganz angenehm. Und ich bin heute richtig motiviert gewesen, sehr produktiv, aber dafür jetzt auch voll platt. Und freue mich schon, direkt schlafen zu gehen in 3 Stunden oder so. Und ja, aber sonst alles gut.
Aber es freut mich, dass ich dich motivieren konnte, heute joggen zu gehen. Immerhin funktioniert es dann bei anderen.
Aber echt. Und wir haben ja auch am Wochenende was Cooles gemacht.
Yes, wir waren auf Brautkleidsuche. Und falls ihr euch jetzt super dafür interessiert, ob ich eins gefunden habe oder nicht. Ja, ich habe eins gefunden, bin mega happy und schaue mir auch wirklich 10.000 Mal am Tag die Bilder an und würde es am liebsten jetzt auch wieder anziehen. Und ich habe auch, glaube ich, Vanni schon in der Sprachnachricht so gesagt, ja, ich würde es am liebsten auch meinem Partner zeigen. Also einfach nur, weil man sich so freut. Ja. Aber klar, soll ja eine Überraschung bis nächstes Jahr bleiben. Aber auch da fand ich das interessant. Ich habe mich ja vorab auch schon irgendwie mit Freundinnen unterhalten, die entweder selber schon ein Brautkleid gesucht haben oder auch schon also bei der Auswahl dabei waren. Und selbst mit meiner Beraterin vor Ort, der habe ich dann die Frage gestellt, ja, wie oft kommt es eigentlich vor, dass wirklich Bräute dann weinen, wenn sie ihr Kleid finden? Weil wir wissen ja alle, ich kann irgendwie nicht so gut weinen, vor anderen auch. Und ich muss sagen, ich war den Tag davor und auch morgens so krass emotional. Also da hättest du nur eine Sache zu mir sagen müssen, ich hätte wirklich losgeweint. Also das habe ich so richtig gemerkt, aber dann in der Situation bist du halt eher so, ja, okay, das Kleid und was gefällt dir daran, was gefällt dir nicht daran? Also eher wieder so sachlich beurteilend oder also positiv bewertend, ob du jetzt das Kleid gut findest oder nicht, dass so die Emotionen zweitrangig sind. Und die Beraterin hat auch gesagt, nee, die meisten freuen sich dann halt einfach wie so ein Honigkuchenpferd, wenn sie ein Kleid finden und weinen halt nicht automatisch.
Nee, ich find's auch emotional, aber ich glaube, ich werde an der Hochzeit selber dann weinen, aber nicht so, ja, also ja, das war auch cool, aber so, ja.
Ja, gell, es ist halt so ein bisschen das Beisammensein und ich meine, ihr redet ja dann auch, während ich in der Umkleide bin und ich rede dann mit der Beraterin und dann wird sich halt immer so kurz das Kleid angeschaut und ich muss ja sagen, ich habe ja früher auch voll auf Tülle und Tränen auch geguckt, also wirklich Jahre her, da habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Da wird es total romantisiert. Und ich glaube auch, dass es natürlich Bräute geben wird oder Bräute gibt, die dann auch wirklich weinen. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, es ist halt einfach nicht die Norm. Und so ein Hochzeitstag ist ja dann viel emotionsgeladener. Also wirklich, da heiratest du ja dann, dann sind auch deine ganzen Liebsten da und ich glaube, da ist auch die Atmosphäre eine ganz andere, als wenn du dir halt einfach ein Brautkleid suchst.
Ja, und an alle, die sich da vielleicht so einen Stress machen oder auch irgendwie was von sich selbst erwarten oder anderen, einfach mit den Emotionen gehen, wenn sie kommen und wenn nicht, dann ist doch auch voll okay. Also, ja, wie du sagst, ich glaube, das wird eher so aus Film und Fernsehen oder so ein bisschen gemacht. Aber wenn wir schon bei Emotionen sind.
Warte mal, ich habe ja gar nicht gemerkt, was du hier vorhattest.
Nein, crazy. Das war nicht mit Absicht.
Okay, krass, weil ich dachte mir so, geil, also so ein smoother, ich hasse es, TH, smoother Übergang, smoother? Nee, Quatsch. So ein weicher Übergang ist uns, also ist uns schon oft gelungen, aber heute.
Ich habe gerade so gedacht, ja, ey, hier geht es ja auch um Emotionen. Und manchmal mache ich ja diese spontanen Übergänge. Und ich finde die Folge für mich, weil ich habe ja schon mal, glaube ich, darüber geredet, über das Thema so ein bisschen, aber ja, irgendwie sehr, nicht emotional, dass ich jetzt hier, glaube ich, losheule, aber schon sehr geladen, weil es mich voll betrifft, vor allem so Kindheit, Jugend.
Ja, ich glaube, in der Folge, wo wir darüber sprechen, zu früh Verantwortung übernehmen, kommt das ja auf jeden Fall auch vor oder ja, also betrifft einen großen Part. Aber falls ihr euch jetzt immer noch fragt, so, hey, okay, worum geht es denn heute? Wir sprechen heute über emotionale Ausbrüche versus unterdrückter Wut. Und ich glaube, wir haben tatsächlich mit uns beiden sehr gute Kandidaten für diese Folge.
Ja, ich glaube, wir werden auch sehr viel dazwischen diskutieren, einwerfen, weil ich da echt sehr viel dazu sagen kann, beziehungsweise halt einfach das so erlebt habe. Aber bevor wir jetzt noch weiter quatschen, würde ich sagen, starten wir mit unserer Hörergeschichte.
Let's go!
Teil 1. Das erste Beben. Ich erinnere mich an den Moment, als ich zum ersten Mal merkte, dass etwas in mir brodelte. Es war kein offener Streit, kein lauter Knall. Eher ein dumpfes Grollen unter der Oberfläche. Ich stand in der Küche, das Geschirr stapelte sich. Mein Partner fragte zum dritten Mal, ob ich wieder gereizt sei. Und plötzlich, ohne Vorwarnung, flog mir ein Satz aus dem Mund, der schärfer war, als ich ihn meinte. Vielleicht wäre ich weniger gereizt, wenn du mir mal wirklich zuhören würdest. Die Stille danach war ohrenbetäubend. Ich sah seinen Blick, verletzt, überrascht, und sofort kam die Scham. Diese schwere, klebrige Scham, die sich wie eine Hand um meinen Hals legte. Tut mir leid, murmelte ich. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ich wusste es. Ich wusste genau, was los war. Ich hatte diese Sätze jahrelang geschluckt. Immer wieder. Bis sie einen Weg nach draußen fanden. Nicht kontrolliert, nicht leise, sondern wie ein Dammbruch.
In diesem Moment fühlte ich mich schuldig, obwohl ein Teil von mir erleichtert war. Endlich hatte ich gesagt, was ich dachte. Endlich war etwas raus. Aber die Erleichterung hielt nicht lange. Danach kam dieses unangenehme Vakuum. Leere, Selbsthass, Angst, wieder zu viel gewesen zu sein. Ich war wieder das Kind, das gelernt hatte, ruhig zu bleiben, höflich, angepasst. Bloß keine Wut zeigen, bloß nicht auffallen. Es war, als hätte ich zwei Leben. Das, in dem ich lächelte, nickte, verstand, und das, in dem ich innerlich schrie. Und irgendwann verschwimmen diese Leben. Dann kommt der Moment, an dem du explodierst. Nicht, weil du willst, sondern weil dein System keine andere Sprache mehr kennt. Und Vanni, da habe ich tatsächlich mal direkt eine Frage an dich. Weil wir haben ja schon gesagt, wir sind hier die optimalen Kandidaten für diese Folge. Aber warst du jemals so wütend in irgendeiner Situation? Egal, also vielleicht auch zwei Situationen, einmal als Kind oder auch einmal als Erwachsener, dass du das Gefühl hattest, am liebsten laut loszuschreien oder auch wirklich geschrien hast?
Ja, also als Kind auf jeden Fall erinnere ich mich öfter oder halt als so Jugendliche, da bin ich immer voll so ausgetickt, aber ich glaube, das lag eben daran, dass ich sehr viel Verantwortung übernommen habe und einfach zu viel irgendwie hatte, so an diesen Aufgaben, an mich selbst und wie auch immer, dass ich dann halt so viel Wut hatte, dass ja, das irgendwie dann einfach nur durch diese Wut halt, also durch die Emotion rausgekommen ist, weil ich nicht anders wusste, wie ich mich quasi äußern kann. Und im Erwachsenenalter, also ich habe jetzt noch nie so krass mit meinem Partner oder so angeschrien oder Ex-Partner, dass ich jetzt so, also in so einer Situation, weil diese Situation, die wir gerade geschildert haben, die ist jetzt nicht meine, aber ich hatte die schon, mehr oder weniger so, dass man halt einfach so sagt, so halt etwas, was man dann bereut, ne, aus dieser Emotion heraus, weil man sich alleine gelassen fühlt, vor allem bei diesem Thema Haushalt, muss ich halt sagen, dass es so war damals. Aber ich kann mich halt erinnern, dass ich halt mal so krasse Wut hatte, wo ich jetzt aber alleine war, muss ich sagen, im Auto, als ich halt rausgefunden habe, dass mich da mal so ein Typ, mit das nur 3 Monate ging, halt betrogen hat. Und ich habe da wirklich im Auto geschrien. Aber ich glaube, das ist gerechtfertigt.
Ja, aber zum Beispiel genau das war so ein bisschen mein Hintergedanke bei der Frage. Weil klar, wie du sagst, auch so dieses beim Partner mal irgendwie wütend lauter werden oder so, ja. Aber so wirklich dieses, man kennt es ja auch manchmal aus Filmen, wenn dann jemand irgendwie sauer aus Büros stürmt und dann einfach, weißt du, dieses ganz laute Ah, so einfach so schreit, wo du dir so denkst, okay, hat man das selber jemals irgendwie gemacht? Und deswegen finde ich das ganz interessant, dass du auch sagst, klar, als du allein warst im Auto und wahrscheinlich hättest du da auch irgendwie einen Boxsack oder so gebraucht, weil man dann einfach diese Wut, diese Emotion auch irgendwie ja loswerden will oder einfach, ja, einfach, keine Ahnung, da einfach draufhauen möchte.
Ja, aber in der Öffentlichkeit habe ich das jetzt nie, muss ich sagen, da ist mir das noch nie passiert, wie du sagst, jetzt Büro oder so. Aber wie sieht es bei dir aus? Ist auch meistens so in, sag ich mal, Beziehungen, privaten oder auch irgendwie random an einem Dienstag im Büro?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich glaube, wir beide hatten ja auch in irgendeiner Folge mal drüber gesprochen. Ich kann es gar nicht so nachvollziehen, dass Leute im beruflichen Umfeld tatsächlich sehr laut werden und dann irgendwie auch wirklich mal schreien könnten oder das sehr emotional an sich ranlassen. Aber ich muss sagen, klar, mit Partner oder vor allem früher als Kind mit Familie sowieso. Weil ich finde, das sind auch die Menschen, die können noch mal eine andere Seite bei dir triggern. Das kriegen Fremde gar nicht hin.
Absolut. Aber das hat mir auch meine Therapeutin damals gesagt, dass das normal ist, dass die das können. Und auch, dass natürlich Wut keine schlechte Emotion ist, weil man muss ja eigentlich alle Emotionen einfach nur so als Warnsignal sehen. Und neurobiologisch ist eben Wut auch eine Schutzreaktion, die eben dann entsteht, wenn wir diese Grenzen verletzen oder unsere eigenen Grenzen eben verletzt werden oder Bedürfnisse eben zu lang unerfüllt bleiben. Und genauso ist es ja jetzt so bei uns in den Fällen bei beiden, bei Familie, dass man halt zu viel Verantwortung übernimmt und dadurch eben diese Bedürfnisse, dass jemand sagt, du musst das nicht machen oder ich helfe dir oder ich unterstütze dich, hast du dann in dem Moment nicht und du weißt nicht, dich anders zu wehren, weil schon eine Grenze überschritten wurde für dich.
Ja, und das ist ja genau das, was du sagst, wenn wir von klein auf lernen, dass vor allem Wut gefährlich ist, ne? Also keine gute Emotion ist, weil wir natürlich dann auch dieser Emotion mit Ablehnung, Strafe oder auch Liebesentzug verbunden wurden. Ne? Also keine Ahnung, wir werden mal wütend und schreien, dann direkt irgendwie Hausarrest. Aber wenn genau Wut dann irgendwann so programmiert wird, dass es was Schlechtes ist, entsteht eine innere Spaltung. Das heißt, man lernt irgendwann nach außen immer ruhig zu sein, aber innerlich total zu kochen, wie so ein, ja, wie so ein Kochtopf. Und ich meine, es ist ja klar, wir hatten es ja jetzt auch schon auf andere Gefühle oder auch Bedürfnisse gemünzt, dass wenn man sie ja per se permanent unterdrückt, gibt es ja auch langfristige Schäden. Und zwar führt unterdrückte Wut langfristig zum Beispiel zu einer erhöhten Cortisolproduktion, zu Anspannung oder auch psychosomatischen Beschwerden und manchmal eben auch zu diesen plötzlichen, unverhältnismäßigen Ausbrüchen. Also man kennt das ja, wenn vielleicht jemand wirklich explodiert. Ich glaube, in irgendeiner Folge haben wir auch mal drüber gesprochen und ich hatte gesagt, in der Schule ist mal einer richtig eskaliert, gefühlt aus dem Nichts heraus, aber wahrscheinlich hatte er einfach schon sehr, sehr lange unterdrückte Gefühle, die dann in dem Moment halt einfach, ja, ans Licht kamen.
Ja, aber ich kann das absolut bei mir nachvollziehen. Als ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, warum ich so reagiere, war das bei mir absolut genauso. Teil 2. Die Maske der Ruhe. Ich war immer stolz darauf, ruhig zu bleiben. Schon als Kind. Wenn andere laut wurden, zog ich mich zurück. Faltete die Hände, atmete tief ein. Ich war das brave Mädchen, das verstand, das keine Umstände machte. Du bist so ausgeglichen, sagten die Lehrer, so reif für dein Alter. Aber was sie nicht sahen, war, wie oft ich nachts wach lag, mit klopfendem Herzen und mir selbst zuflüsterte, bloß kein Ärger, bloß kein Streit. Diese Ruhe wurde mein Schutzschild und mein Gefängnis. Ich lächelte, wenn ich verletzt war. Ich nickte, wenn mir Unrecht getan wurde. Ich sagte, ist schon okay, auch wenn gar nichts okay war. Manchmal fragte ich mich, ob ich überhaupt noch wusste, was echte Ruhe war. Denn innerlich vibrierte alles. Da war so viel Spannung, dass ich manchmal körperlich spürte, ein Kribbeln im Nacken, ein Druck auf der Brust, als würde mein Körper flüstern, sag endlich was.
Aber ich sagte nichts. Ich war zu beschäftigt damit, die Kontrolle zu behalten. Ich war die, die verstand, die vermittelte, die glättete. Ich war das emotionale Pflaster für alle anderen, nur nicht für mich selbst. Und jedes Mal, wenn ich einen Konflikt friedlich löste, spürte ich, wie in mir ein weiteres kleines Stück Wahrheit verschwand. Einmal fragte mich jemand, wirst du eigentlich nie wütend? Ich lachte, doch klar, aber ich habe das im Griff. Was ich nicht sagte, war, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich hatte so viele Jahre gelernt, Wut zu übersetzen. In Verständnis, in Sorge, in Tränen, dass ich die eigentliche Emotion kaum noch erkannte. Und wenn sie dann doch kam, war sie wie ein Fremdkörper. Zu laut, zu roh, zu echt. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich merkte, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet. Manchmal ist Ruhe nur Erstarrung. Manchmal ist sie der Versuch, das Chaos zu kontrollieren, das man selbst nie verursachen durfte. Ich hatte eine perfekte Maske, angepasst, freundlich, unerschütterlich. Aber hinter ihr brodelte ein Vulkan. Und ich wusste, irgendwann würde er ausbrechen. Die Frage war nur, wann?
Ja, ich finde es echt so krass, dass es so auf mich zutrifft. Also dieser Teil, so dieses, ich war auch immer sehr ruhig und so, ne? Und mir wurde nie die Emotion irgendwie verwehrt oder gesagt, ich soll nicht so reagieren. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Aber es war halt trotzdem so, dass irgendwann das eben zu Wut wurde, ich glaube, einfach so als Kanalisation so dessen, ne, dass man nicht wirklich als Kind äußern kann, was einen stört. Und Menschen, die auch früh lernen, diese Emotionen zu unterdrücken, entwickeln oft ein übersteigerndes Bedürfnis nach Kontrolle und auch nach Harmonie gleichzeitig, was irgendwie so ein bisschen ironisch klingt. Aber das geht so Hand in Hand. Und dieser Mechanismus entsteht meist in Familien, in denen eben dann Wut oder halt überhaupt starke Emotionen als gefährlich oder unangebracht galten. Und das nennt man in der Psychologie emotionale Hemmung oder adaptives Erstarren. Und das kann dann langfristig dazu führen, dass der Körper in einen Zustand chronischer Anspannung verharrt. Also das sympathische Nervensystem bleibt dann aktiv, während die emotionale Entladung ausbleibt. Und die Folge sind dann Schlafprobleme, Verspannungen, innere Unruhe oder auch Panikattacken ohne eben erkennbaren Grund.
Ich muss an der Stelle auch sagen, gerade als du deinen Teil vorgelesen hast und ich meinen, ich habe auch oft eigentlich das Kompliment bekommen, dass ich ja sehr unkompliziert bin. Dass man mit mir gut in den Urlaub gehen kann, dass man mit mir gut Sachen machen kann, weil ich gar nicht so, also mich stört nicht vieles. Und mittlerweile frage ich mich auch manchmal, ist es auch eher antrainiert? Also würde ich, wenn ich so richtig in mich reinhöre, sagen, ja, ist eigentlich so, bockt mich nicht, ob wir A oder B oder C machen oder ob das auch eher so dieses Angepasste ist, wo ich sage, okay, ich gebe jetzt gar nicht so sehr auf meine Emotionen Acht und gucke, was ich wirklich will oder was ich nicht will. Und das finde ich also auch super interessant und wie ihr euch das alle denken könnt, bin ich da auch nicht am Ende der Reise. Aber natürlich hat mich das mal auch durch die Folge so ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
Ja, aber ich glaube, oder darüber kannst du mal nachdenken, dass vielleicht, wenn du was dagegen hättest, dass du dann andere Emotionen in der Situation hättest. Also zum Beispiel, wenn dich Leute fragen, möchtest du heute Italienisch essen oder Chinesisch und du hast eigentlich Bock auf Italiener und dann entscheiden alle für Chinesisch, weil du ja die Lockere bist, die es nicht juckt, so, dann würdest du, glaube ich, da sitzen und vielleicht doch mehr Hass haben, weil du nicht doch nicht gesagt hast,
ja,
was du willst.
Ja, das stimmt, ja.
Und das hast du ja nicht, weißt du, so in diesen Situationen, ja. So, wollen wir nach Italien fliegen oder nach Spanien und ist dir egal, dann hockst du nicht in Italien und bist sauer, so, weißt du?
Ja, das stimmt schon, aber ich merke, dass manchmal in Situationen, wo ich vielleicht früher weniger für gegeben habe, also wo es mir vielleicht in den Momenten doch nicht wichtiger war, dass ich jetzt trotzdem manchmal sage, ah nee, das ist mir jetzt aber wichtig und jetzt stehe ich auch für mich ein. Aber ja, und ich fand es auch interessant, als wir das jetzt auch vorgelesen haben, ne, dass man sich immer so einen Kanal sucht und der dann irgendwann Wut ist. Und wir kommen da ja auch gleich zu. Und zwar, also ich wollte dich das hier auch noch fragen und ich weiß eigentlich, dass du ihn, glaube ich, auch benutzt hast. Aber in der Therapie habe ich eben mithilfe des Gefühlssterns gelernt, meine Emotionen einzuordnen. Und ich habe dann immer gesagt, dass ich das irgendwie bei mir dann den Wut äußert oder habe das dann immer auf dem Stern auch angegeben und musste dann so ein bisschen auch mit herausfinden, okay, woher kommt die eigentliche Emotion? Weil es kann ja auch Enttäuschung sein, es kann auch Traurigkeit sein. Es gibt ja sehr viele Emotionen. Aber hast du den Gefühlsstern auch in der Therapie benutzt?
Mm-mm, wirklich gar nicht. Also ich hatte ja diese Echt? Zwiebel, dass es so ein bisschen ähnlich war. So dieses Prinzip, okay, außen ist die Wut, aber innen ist eigentlich eine andere Emotion. Sozusagen Enttäuschung oder keine Ahnung. So, das ist das hier ähnlich oder möchtest du das mal für alle so ein bisschen erklären? Also wir laden euch auch mal ein Bild hoch, dass es ein bisschen anschaulicher ist. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was das genau bedeutet und wie der so aufgebaut ist.
Genau, also vorab ja auch schon gesagt, auch wenn wir heute so ein bisschen über Wut sprechen, gibt es ja eine Vielzahl an Emotionen, die wir wirklich täglich erleben. Und es fällt einem manchmal auch gar nicht so leicht, diese einzuordnen oder die auch überhaupt zu benennen. Und oft wissen wir auch gar nicht, was es eigentlich auch wirklich noch für Gefühle gibt. Es ging mir ja gerade eben so ähnlich, als ich versucht hatte, Beispiele aufzuzählen. Und obwohl ich ja den Gefühlsstern kenne, ist es mir wieder entfallen. Und der Gefühlsstern, der ist entwickelt von einem deutschen Psychologen, also namens Staffmann. der kann darin unterstützen, eben Gefühle zu erkennen, zu unterscheiden und auch zu benennen. Und in dem Stern sieht man dann 8 Gefühlszustände wie Angst, Ärger, Abneigung, Niedergeschlagenheit, Zuneigung, Freude, Scham und Trauer. Diese sind in ihrer Extremform alle mit einem erhöhten psychischen und körperlichen Stress erleben, also wie jetzt Herzrasen oder auch Schwitzen, verbunden, der uns eben langfristig schaden kann. Und je weiter man sich quasi von diesen Sternspitzen sich dann quasi im Kreis zur Mitte bewegt, desto geringer wird dann auch die Gefühlsintensität und damit auch das psychische Stresserleben. Also wie Vanni schon gesagt hat, wir werden euch da den Gefühlsstern auch mal posten. Und grundsätzlich ist es für uns Menschen einfacher, ein Gefühl in eine andere Emotion auf dem gleichen Erregungsniveau innerhalb des Gefühlssterns zu verändern. Zum Beispiel aus Angst wird dann Ärger. Und zum Beispiel die Umwandlung von Liebe in Hass ist ebenfalls halt häufig zu beobachten. Mhm. Sagt man ja auch ganz oft, dass eigentlich aus echter Liebe eigentlich auch nur echter Hass werden kann. Um unangenehme Gefühle zu verändern, muss man das Ziel eben verfolgen, dass diese Gefühlsintensität schwächer gemacht wird. Also, dass du das einfach schwächer erlebst und damit auch den Stress reduzierst. Wie gesagt, also das Bild sieht auch relativ einfach aus, aber ich glaube, ich bin immer bei, ich gucke jetzt gerade mal, genau, bei Ärger. Also Ärger ist so das Extremstbeispiel und dann war das aber Wut. Und tatsächlich hat sich ja aber meine Panik immer in Angst dann auch verlagert. Also waren es immer so die 2 Sternspitzen. Ich musste dann aber gucken, aus welchem Zweig das eigentlich herkam.
Ja, und ich finde das ganz interessant zu sehen hier, weil da ist zum Beispiel in der Mitte Gleichgültigkeit, so als Neutrales wahrscheinlich. Mhm. Und dann geht's so in Etappen in diesen Kreisen. Also Unzufriedenheit, dann kommt Genervtheit, dann kommt Ärger und dann kommt Wut. Und das ist ja so richtig so ein hierarchisches System an Emotionen. Ja. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, gilt es dann sozusagen nicht direkt in die Wut zu gehen, weil es ja schon extrem ist. Genau. Sondern dann erstmal in, okay, ich bin genervt, so. Okay, ich bin jetzt zum Beispiel genervt in dieser Küchensituation, die wir jetzt beschrieben haben. Könnte ich dann als auch einfach anders äußern, anstatt direkt halt auszurasten, könnte ich dann erstmal sagen, ja, es wäre schön, oder ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, weil ich mich alleingelassen fühle, anstatt direkt so, ja, du hilfst mir eh nie und dann noch diese Wörter nie, immer und keine Ahnung was, wenn man halt kommuniziert eh ganz schlecht. Und ja, so ist es gemeint, oder?
Ja, genau. Und zum Beispiel bei Angst finde ich es jetzt bei mir auch relativ einfach. Also bei mir ist ja Angst immer dann so die extreme Ausprägung, wenn es jetzt eine Panikattacke wäre. Und man sieht ja, okay, die Angst stammt ja, und das, also quasi das easyste Level, wo du noch keine Panik, keine Angst, kein etc. hast, ist ja Besorgnis. Und dann guckt man halt eben, okay, was ist denn gerade deine Besorgnis in dieser Situation gewesen? Was hättest du machen können, dagegen zu steuern? Weil du ja per se das trotzdem erstmal nur als Angst wahrnimmst. Und sagst, okay, ich kann es jetzt gar nicht bewerten. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber kann man ja irgendwann.
Ja, nee, voll cool. Ich finde das sehr, sehr gut. Obwohl ich es noch nie gesehen habe, komischerweise. Also wirklich gar nicht.
Also ich hätte echt gedacht, dass du das safe kennst. Also, dass ihr das auf jeden Fall gemacht habt, ja.
Teil 3. Der Moment des Kontrollverlusts. Es war ein ganz normaler Tag. Zumindest dachte ich das. Ich kam von der Arbeit, war müde, mein Kopf dröhnte von E-Mails und unausgesprochenen Dingen. Ich hatte wieder zu allem Ja gesagt. Zu Überstunden, zu einem Treffen, das ich eigentlich absagen wollte, zu einer Bitte, die mich innerlich schon beim Lesen genervt hatte. Aber ich lächelte, wie immer. Zu Hause war es still. Ich wollte nur schnell duschen, essen, schlafen. Einfach abschalten. Doch dann fiel mein Glas Wasser vom Tisch. Und in dieser Sekunde, dieser kleinen, harmlosen Sekunde, riss irgendwas in mir. Es war, als würde sich jahrelang angestaute Spannung in einem Schlag entladen. Ich starrte das zerbrochene Glas an und plötzlich war alles zu viel. Mein Herz raste, mein Atem ging flach. Ich konnte spüren, wie mein Körper vibrierte. Nicht nur vor Wut, sondern vor Erschöpfung, vor Überforderung, vor diesem Gefühl, ständig stark sein zu müssen. Ich schrie. Kein lauter, wütender Schrei, eher ein erstickendes Aufbäumen, das irgendwo zwischen Kehle und Brust hängen blieb. Ich schlug mit der Hand gegen die Wand, fühlte den dumpfen Schmerz und für einen Moment, nur einen winzigen Moment, fühlte ich mich lebendig.
Ich erschrak über mich selbst. Das war doch nicht ich. Ich war doch die Ruhige, die alles im Griff hat. Ich kniete mich hin, sammelte die Glasscherben auf, aber meine Hände zitterten so stark, dass ich mich schnitt. Ein dünner Blutstropfen lief über meine Finger und ich starrte ihn an, wie jemand, der sich selbst nicht mehr erkennt. Ich setzte mich auf den Boden und weinte. Nicht leise, nicht elegant, sondern heftig, unkontrolliert, so wie ich es seit Jahren nicht getan hatte. Und irgendwann, mitten in diesen Tränen, spürte ich etwas, das ich kaum kannte. Ehrlichkeit. Ich merkte, dass Wut nicht mein Feind war. Sie war meine Wahrheit. All das, was ich so lange verschluckt hatte, drängte sich jetzt an die Oberfläche. Die Enttäuschung, die Hilflosigkeit, der Schmerz über all die Momente, in denen ich mich selbst verraten hatte, um niemanden zu stören. Ich verstand plötzlich, warum Menschen Dinge zerstörten, wenn sie wütend sind. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie sonst selbst zerbrechen würden. Nach dieser Nacht war ich erschöpft, aber leer auf eine gute Art. Es war, als hätte ich endlich ausgeatmet, nach Jahren des Anhaltens. Ich hatte keine Angst mehr vor der Wut. Ich hatte Angst davor, wieder so zu tun, als wäre sie nicht da.
Ich finde es jetzt wirklich so krass, weil ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo gegengeschlagen habe, aber so an sich so diesen Move, das ist halt so eine Kleinigkeit, wo dann andere sagen würden, ja, chill mal, es passiert oder so, dann bin ich ausgerastet früher. Also ich merke das auch heutzutage, dass mich dann sowas nicht mehr triggert, egal nach einem stressigen Tag oder so oder nicht mehr so krass, aber früher wirklich Ausnahmezustand. Und ich finde es schon krass, dass halt so Emotionen, die auch jahrelang unterdrückt wurden, eben dann so ausgelöst werden durch sowas Winziges, wo man halt so denkt, ja, okay, chill mal. Und das ist ja auch so krass, habe ich auch schon mal gehört, dass der Körper so eine emotionale Anspannung speichert, also in Muskeln, im Nervensystem oder sogar in der Atmung. Und Psychologen sprechen hier von einem emotionalen Überlauf. Und das System, das dann eben zu lange unter Druck stand, entlädt sich spontan und oft unvorhersehbar.
Ja, und das kann man jetzt vielleicht nicht ganz so vergleichen mit unseren Schaubildern. Wir hatten ja einmal meinen Wassertank, ne, wo es dann ja auch die Tropfen gibt, die das Fass irgendwann zum Überlaufen bringen, oder auch dein Eiswürfelglas. Aber dieser emotionale Überlauf oder diese Reaktion ist gar kein Zeichen von Schwäche, sondern eben nur ein Signal des Körpers, dass die Kapazität zur Selbstregulierung erschöpft ist. In diesem Moment wechselt das Gehirn in den Überlebensmodus, also Adrenalin, Cortisol, erhöhter Puls, also die ganze Bandbreite. Und der Körper ruft einfach, ich halte das nicht mehr aus. Wichtig ist, dass man genau diese Momente auch nicht so als Fehlverhalten sieht, sondern auch eher als Hinweise oder, wie wir schon gesagt haben, Warnsignal auf verdrängte Bedürfnisse, weil einfach Wut die Sprache ist, die unser Körper wählt, wenn halt wirklich zu lange geschwiegen wurde. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte das noch nie, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Ich glaube, ich bin in den Situationen doch schon, also keine Ahnung, wenn es Streitthemen gibt, kann ich schon auch lauter werden, aber ich hätte jetzt keinen Hang auch zu, weiß ich nicht, zu Gewalt. Auch wenn man sich dann so manchmal denkt, okay, dich würde ich gern an die Wand klatschen, würde man das so gar nicht machen. Aber ich muss auch sagen, dass mich tatsächlich so Kleinigkeiten wie jetzt in unserer Geschichte auch nicht komplett raushauen. Also glücklicherweise, dass hat mich dann noch nie so extrem getriggert.
Ja, früher schon bei mir, wie gesagt, als ich nicht wusste, was abging. Und es ist ja dann genau dieser Hilferuf. Und deswegen finde ich es auch nochmal echt wichtig zu sagen, dass so Emotionen einfach Signale sind vom Körper und nicht negativ, positiv, wie du sagst, so Fehlverhalten, sondern einfach als Signal zu sehen, dass gerade was schiefläuft und dass man etwas ändern muss, offensichtlich. Teil 4. der innere Dialog. Ich erinnere mich noch an deinen Morgen danach. Die Sonne stand schräg im Zimmer, so hell, dass sie alles viel klarer erscheinen ließ. Und gleichzeitig fühlte ich mich, als hätte ich mich über Nacht neu zusammensetzen müssen. Mein Körper war müde, aber mein Kopf, der war laut. Gedanken, die mich wie Wellen überrollten. Was war das gestern? Was, wenn ich wirklich die Kontrolle verliere? Ich setzte mich an den Küchentisch, starrte in meine Tasse Kaffee und da war sie wieder, diese innere Stimme. Die, die immer zu laut ist, wenn ich schwach bin. Du hast dich nicht im Griff, du bist überempfindlich. Andere schaffen das doch auch. Ich versuchte, sie zu ignorieren. Doch je mehr ich sie wegsperren wollte, desto lauter wurde sie. Sie erinnerte mich an meine Kindheit. An Momente, in denen ich gelernt hatte, dass Wut gefährlich ist. Wenn ich laut war, hieß es, jetzt übertreib mal nicht. Wenn ich weinte, hieß es, reiß dich zusammen. Und wenn ich still blieb, wurde ich gelobt. Brav, vernünftig, ruhig. Ich hatte früh verstanden, Liebe gibt es nur, wenn du angepasst bist. Ich hörte die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf, diese kontrollierte, kühle, alles gut bei dir? Und ich sagte wie immer, ja klar. Aber diesmal spürte ich, dass es nicht mehr reichte. Ich fragte mich, wann genau ich angefangen hatte, meine Emotionen zu verhandeln. Wann ich beschlossen hatte, dass Gefühle erst dann gültig sind, wenn sie niemanden stören. Vielleicht war es in der Schule, als ich gelernt habe, dass man mit Nettsein weiterkommt. Vielleicht in Beziehungen, in denen meine Bedürfnisse zu laut waren. Oder vielleicht irgendwann dazwischen, in all den Momenten, in denen ich innerlich geschrien, aber äußerlich gelächelt habe. Ich wollte das ändern. Aber wie entfernt man ein Verhalten, das so tief sitzt, dass es Teil deiner Identität geworden ist?
Ich begann, mit mir selbst zu reden. Nicht laut, aber ehrlich. Ich fragte mich, was war das eigentlich, was ich da gespürt habe, als das Glas fiel? Es war nicht nur Wut, es war Schmerz. Über Jahre der Selbstverleugnung, über zu viel Verständnis für andere, über zu wenig für mich selbst. Und trotzdem verstand ich, meine Wut war mein Körper, der mich beschützen wollte. Ein innerer Aufschrei, der sagte, ich bin noch da. In den Tagen danach fiel mir auf, wie oft ich meine Gefühle abwertete. Wie ich sagte, ach, halb so wild oder ist ja nicht so schlimm. Dabei war es schlimm und ich durfte das fühlen. Ich musste es sogar fühlen. Denn jedes Mal, wenn ich meine Emotionen abwürgte, zog sich etwas in mir zusammen, leise, aber spürbar. Und ich begann, meine Gedanken aufzuschreiben. Ohne Filter. Und das, was da rauskam, war ungeschönt, aber echt. Ich las Zeilen wie, ich bin wütend, weil ich mich selbst so lange nicht ernst genommen habe. Und plötzlich war da ein Moment von Frieden, kein schöner, aber ein echter.
Ja, ich finde irgendwie das so krass. Also klar, bei mir war das irgendwie nicht so, dass ich keine Emotionen zulassen konnte, aber sich das trotzdem einfach so äußert. Also genauso dieses so zerrissene irgendwie und dass man auch sich fragt, ob man die Kontrolle verliert. Also das finde ich irgendwie so bezeichnend, weil das bei mir teilweise auch so war.
Ja, und ich muss ja sagen, wir haben jetzt auch in unserer Hörergeschichte kurz gesagt, dass die Person angefangen hat, ihre Gefühle aufzuschreiben. Und ich musste da auch immer an dich denken und direkt an das Journaling, weil du hast es ja wirklich, also nicht nur von Folge zu Folge, sondern auch so immer zu mir gesagt, ey Becky, mach das mal, das ist richtig gut. Ich muss ja sagen, ich mache das jetzt circa einem Jahr, doch schon jetzt auch recht regelmäßig. Und ich merke, wie sich mein Verständnis meinen Gefühlen gegenüber erhöht hat. Also ich kann meine Gefühle besser verstehen und auch sogar besser kommunizieren. Und dadurch habe ich dann auch wieder das Gefühl, dass ich meine Beziehungen, egal ob das jetzt Partner, Freunde oder auch Familie sind, dass ich die noch verbessert habe. Mhm. Und ich muss auch sagen, man selbst denkt ja trotzdem so, ja, ach, das Schreiben, das hat jetzt nicht so krasse Auswirkungen. Aber es hat sich jetzt gezeigt, in diesem Jahr gab es sehr viel positive Auswirkungen. Das hätte ich anfangs nie gedacht, obwohl du auch immer drauf geschworen hast.
Nee, das freut mich mega zu hören. Auch, dass du es dann so durchgezogen hast und auch diesen positiven Effekt halt merkst, weil man da einfach so ehrlich zu sich ist und einfach so gut reflektieren kann, weil Klar, du kannst dich halt in deinem Kopf A im Kreis drehen die ganze Zeit und zu keinem Ergebnis kommen. Und wenn du es so wirklich ehrlich und offen aufschreibst, kannst du das ja reflektieren und kannst dann aber auch im Zuge, so in der Realität, also wenn es dir nochmal passiert oder wenn du nochmal in einer ähnlichen Situation landest, dann so, ah, warte mal ganz kurz, da war doch was, ich weiß doch, warum ich so reagiere. Oder ich weiß, warum mein Partner so reagiert oder warum meine Schwester so reagiert, ne? So dieses, auch wieder wie diesem Appellohr zum Beispiel, so was wir letzte Woche hatten. Dass man dann auch wieder so merkt, ah, ich glaube, das nehme ich gerade falsch auf. Und das habe ich auch schon mal reflektiert. Und dann kurz da so innehalten, ohne direkt weil ausrasten und sich danach entschuldigen. Das ist halt, ja, passiert mal, aber das sollte auch nicht so die Regel werden, weil irgendwann würde deine Umgebung auch sagen, ja, jetzt ist sie schon wieder so drauf, weil du halt nicht reflektiert bist, warum du so halt so handelst und das nicht irgendwie, ja, merkst, dass du vielleicht auch so handelst.
Ja, irgendwann richtest du ja vielleicht auch Schaden damit an und kannst ja dann nicht jedes Mal wieder ankommen mit, okay, es tut mir leid. Aber ich muss sagen, ich merke das, also was ich oft mache, wenn ich irgendwie emotional überfordert bin oder irgendwie merke, okay, mein Kopf beschäftigt was, meine Seele beschäftigt was, dass ich einfach drauf losschreibe. Und manchmal auch wirklich mit beginne so, ja, hey, ich weiß es jetzt gerade irgendwie nicht, aber die Situation ist die und die. Und irgendwann nach dem Schreiben, während ich das so runterschreibe und mir so etliche Gedanken mache, kickt dann so ein bisschen dieses Objektive rein, dass du da nicht nur dieses Emotionale drin hast, sondern so, hey, warte mal, von der distanzierten Sicht könnte das das und das und das sein. Ja, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann ist es wie so eine Aufgabe, die ich mit dem Schreiben aber auch gleichzeitig löse und am Ende auch noch festhalte.
Ja, voll. Und man kann dann auch so einen Aha-Moment, auch wenn man nicht wusste, warum fühle ich mich so vielleicht von Anfang an.
Mhm.
Aber das kommt dann eben mit diesem Aufschreiben. Und das hatte mir auch damals meine Therapeutin geraten, vor allem mit diesen Themen Emotionen. Egal zu welcher Uhrzeit, selbst wenn ihr nachts aufwacht, könnt ihr einfach anfangen, das niederzuschreiben. Das hilft einfach, das besser zu sortieren und dann wieder hoffentlich ruhiger einzuschlafen.
Ja, und ich finde, aber irgendwann gewöhnst du dich auch dran. Also ja, es gibt auch Momente, ich habe zum Beispiel am Samstagabend auch gejournalt, also an dem Abend, wo wir auch das Brautkleid, also beziehungsweise an dem Tag, wo wir es gesucht haben, dann habe ich erst gesehen, boah, krass, du hast das letzte Mal vor einem Monat dann gejournalt. Und in dem Monat habe ich dann aber gefühlt alle 3-4 Tage dann mal was geschrieben. Und dann schreibe ich mir das aber auch. Ich denke mir so, ich schreibe da immer so, okay, krass, du hast das letzte Mal vor einem Monat gejournalt, ist ja viel passiert, dies und das. Gerade geht es dir so und so. Und ich hatte aber auch das Bedürfnis. Und ich muss auch sagen, ich hatte aber in den letzten Wochen häufiger das Bedürfnis, wo ich dachte, boah, ich würde gerade reinschreiben. Ja gut, dann habe ich halt irgendwas anderes gemacht und dann
keine Zeit oder so, ja.
Ja, genau. Aber das finde ich interessant, weil ich finde, anfangs musst du dich dazu zwingen und denkst dir erstmal so, okay, was schreibe ich jetzt und wie mache ich das? Und jetzt ist es irgendwie so ein Bedürfnis, hey, ich möchte jetzt.
Ja, möchte oder vielleicht auch Routine, wäre auch cool.
Ja. Ey, dann habe ich ja immerhin mal eine.
Stimmt, guck.
Sehr gut.
Wie ich mal gemerkt hast.
Teil 5. Der Wendepunkt. Es war an einem verregneten Dienstag, als etwas in mir kippte. Ich stand in der Küche, wieder dieser Ort, an dem scheinbar alles passiert. Der Regen prasselte gegen das Fenster und in mir war eine seltsame Stille. Keine Explosion, keine Tränen, einfach Stille. Ich hatte gerade das Abendessen vorbereitet, gedankenlos, wie auf Autopilot. Und dann fiel mir auf, dass ich den ganzen Tag über keinen einzigen echten Gedanken gehabt hatte, der mir gehörte. Alles drehte sich um andere, um Arbeit, um Erwartungen, um Pflichten. Ich lehnte mich an die Arbeitsplatte und spürte, wie eine Müdigkeit in mir aufstieg, die älter war als ich selbst. So, als hätte ich Jahre damit verbracht, alles zu kontrollieren, damit bloß niemand merkt, wie viel es in mir brodelt. Ich schaute in den Spiegel über der Spüle. Und ich sah mich, aber irgendwie auch nicht. Mein Gesicht wirkte fremd, blass, müde, aber nicht vom Schlafmangel. Eher wie jemand, der zu lange versucht hat, brav zu sein. Ich hatte mein ganzes Leben damit verbracht, ruhig zu bleiben. Nicht laut zu werden, nicht wütend, nicht unbequem. Aber was, wenn all das gar keine Tugend war, sondern Selbstverleugnung? Ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Nicht vor Schmerz diesmal, sondern aus Erleichterung. Ich endlich merkte, ich darf aufhören, mich zusammenzureißen.
Ich ließ mich auf den Boden sinken. Die kalten Fliesen gegen meine Haut waren fast tröstlich. Ich atmete tief ein. Zum ersten Mal seit langem nicht flach, nicht vorsichtig, sondern so, dass es weh tat. Und da war sie wieder, diese Welle. Nicht zerstörerisch, sondern befreiend. Ich spürte Wut, ja, aber sie war anders. Klar, ruhig, zielgerichtet. Ich verstand in diesem Moment, dass Wut nicht laut sein muss, um echt zu sein. Sie kann leise brennen wie ein Feuer, das nicht zerstört, sondern wärmt. Ich nahm mir ein Blatt Papier und begann zu schreiben. Nicht über andere, über mich. Was ich will, was ich nicht mehr will. Und ganz am Ende schrieb ich, ich habe keine Angst mehr vor meiner Wut. Das war der Moment, in dem ich sie nicht mehr bekämpfte, sondern ihr zuhörte. Ich erkannte, dass sie für mich gesprochen hatte, all die Jahre, in denen ich geschwiegen hatte. Sie war meine Übersetzerin, meine Warnleuchte, meine Wahrheit. Von da an begann ich, mich zu verändern. Nicht radikal, nicht über Nacht. Aber ich hörte auf, mich für meine Emotionen zu schämen. Ich sagte öfter Nein. Ich blieb nicht mehr still, wenn mir etwas wehtat. Und jedes Mal, wenn ich spürte, wie Wut in mir aufstieg, fragte ich mich, was will sie mir gerade sagen? Manchmal war die Antwort schmerzhaft, aber sie war ehrlich.
Und wenn Menschen eben lernen, ihre Emotionen zuzulassen und auch nicht länger zu bewerten, entsteht ein Zustand, den Psychologen als emotionale Integration bezeichnen. Dabei werden eben die Gefühle nicht länger als Bedrohung, sondern einfach als reine Information verstanden. Neurobiologisch lässt sich das eben so belegen: In Momenten bewusster Emotionsverarbeitung sinkt die Aktivität der Amygdala, also das ist unser Angstzentrum, während der präfrontale Kortex, der verantwortlich für Reflexion und Regulation ist, stärker aktiv wird. Das bedeutet, wir werden nicht kühler, also wir stumpfen nicht ab, sondern wir werden klarer und wir können fühlen, ohne zu überreagieren.
Das ist das Ultimate Goal, finde ich.
Ja.
Also ich merke das jetzt mehr, aber ne, ich weiß, kann es nicht so genau sagen manchmal. Es kommt auch mal drauf an, mit wem und was. Also auf jeden Fall nicht so wie früher, aber ich finde es halt wirklich richtig nice, wenn du halt da stehst und merkst, oh, ich bin gerade so ein bisschen so, ich werde schon sauer wegen irgendwas. Und dich dann aber fragst, so, warte mal kurz, warum? Ist es gerechtfertigt? Und du gehst so, aber in Sekunden irgendwie so diese Sachen durch und bist dann so, ja, okay, chill, entweder ich kläre das jetzt normal. Geht nicht immer, kein Stress, also es ist jetzt kein so Übermensch, dass man jetzt gar nicht mehr ausflippt. Aber man hat das viel besser im Griff und ist einfach so geil.
Ja, vor allem, man fühlt sich irgendwie wie so ein Detektiv, der so einen kniffligen Fall in super kurzer Zeit dann gelöst hat und denkt sich so, geil, kann ja auch so gehen.
Genau, und wie du vorhin auch gesagt hast, du lernst halt damit auch nicht nur dich selbst besser zu verstehen, sondern eben auch andere und die Reaktion anderer. Und wer dann diese Wut eben selber versteht, muss sie eben nicht mehr bekämpfen, was sowieso nichts bringt oder eben auch verschlimmert. Und wenn du beim Zuhören gespürt hast, dass du dich in dieser Geschichte wiederfindest, also in dieser stillen Wut und im Zusammenreißen und bloß nichts Falsches sagen, dann ist das kein Zufall. Denn viele von uns haben das eben gelernt, dass Wut gefährlich ist. Aber vielleicht ist sie einfach nur ein Gefühl, das eben lange übersehen wurde und eins, das sich nicht zerstören, sondern beschützen will.
Natürlich jetzt auch in unserer Folge, Wut zuzulassen heißt nicht, andere zu verletzen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man halt wirklich sich schlagen möchte etc., sondern es heißt vor allem, dich auch selbst endlich mal ernst zu nehmen. Es heißt auch, diese Grenzen zu erkennen, bevor du sie dann zum Beispiel mit Gewalt überschreitest. Und es heißt aber auch trotzdem, dich selbst nicht länger klein zu halten, nur um dann auch in fremde Erwartungen zu passen.
Also nur Vorteile, daran zu arbeiten und das zu erkennen, ob durch Therapie, Journaling oder durch unsere Folge.
Yes.
Mit der wir jetzt auch am Ende sind.
Haben wir heute mal wieder ein bisschen länger gesprochen. Wobei ich bin mal gespannt, noch ein paar Minuten gehen auch wieder weg. Weil, Side Story, ich vorhin, als Amazon geklingelt hat, kurz an die Tür musste und dabei schön hingelatzt bin.
Ich höre nur so ein Lachen und dachte so, warum lacht sie? Dann sagt sie einfach, sie ist fast, oder nicht nur fast, sondern einfach so aufs Maul geflogen. Ich dachte mir so, hä? Warum lachst du dann? Du hast die Hand gebrochen, ey, okay.
Also auch eine komische Emotion, aber lieber lache ich, als dass ich dann weine. Aber ich, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche. Wobei, warte mal. Nee, nächste Woche nehmen wir nicht auf, aber das soll euch jetzt nicht verwirren, weil es kommt trotzdem regulär eine Folge. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Hoffen, dass ihr nach der Folge auf jeden Fall nicht wütend seid. Und falls doch, bitte unterdrückt die Wut nicht. Aber bitte keine Hate-Nachrichten.
Danke fürs Zuhören. Ciao. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Nice.